Erste Welt, dritte Welt. Heute das Pulverfass am Golf von Guinea, die politische Lage in Nigeria, 3 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur. Von Manfred Leumeier.
Yo, G. Yeah, this is JT the Godfather and I'm saying that. Kicking the funky birds of wisdom with my main man Funcho. Say your Funcho, drop the beat.
Fast 3 Jahre ist es her, dass die Militärdiktatur in Nigeria in einer lange herbeigesehnten demokratischen Wahl abgelöst wurde. Am 29. Mai 1999 trat der neue Präsident Olusegun Obasanjo sein Amt an. Für Obasanjo beileibe kein neues Amt. Er hatte schon von 1976 bis 1979 als Militärdiktator über Nigeria regiert. Als einziger der Generäle an der Staatsspitze des westafrikanischen Landes bereitete Obasanjo damals die Wahlen von 1979 vor und gab danach die politische Macht an die Zivilregierung unter Shehu Shagari ab. Allerdings dauerte der folgende demokratische Frühling nur 4 Jahre. 1983 fegte ein neuerlicher Militärputsch die Demokraten aus dem Amt. Kein Wunder, denn in diesen 4 Jahren hatte die Korruption in Nigeria ungeahnte Ausmaße angenommen und die Regierung des Präsidenten Shagari wurde vom Volksmund nur noch Ali Baba und die 40 Räuber genannt. Nun unternimmt Obasanjo als gewählter Präsident einen weiteren Anlauf zur Demokratisierung des Landes am Golf von Guinea. Aber wie so oft trägt die neue Politik nach so kurzer Zeit nur wenige und zudem nur kleine Früchte. Die Bevölkerung Nigerias sieht sich bereits um ihre Hoffnungen und Erwartungen betrogen. Noch hat die gerechtere Verteilung der Einkünfte aus der Ölförderung die breite Bevölkerung nicht erreicht. Noch entstanden keine neuen Arbeitsplätze. Noch immer leben 70% aller Nigerianer unter der Armutsgrenze. Noch immer gehören Stromausfälle zum täglichen Leben. Der nigerianische und erste afrikanische Literaturnobelpreisträger von 1986, Wole Soyinka, verweist auf die schwere Bürde der Vergangenheit, die auf den Schultern der neuen nigerianischen Regierung unter Obasanjo lastet. Soyinka selbst war eines der vielen Opfer der vorherigen Militärdiktatur.
The first thing is to acknowledge that Obasanjo inherited a very
Zuerst muss man begreifen, dass Obasanjo eine schwerst verwüstete Nation geerbt hat, in wirtschaftlichem, infrastrukturellem und politischem Sinn. Die Hindernisse, die dieser Nation in den Weg zur Vereinigung gelegt wurden, sind enorm. Sie sind Folge der sehr heimtückischen und brutalen Diktatur Sani Abachas. Aber Obasanjo unternahm auch einige Schritte, die zwar sehr positiv zu bewerten sind, aber dennoch zu Problemen führten. Einer seiner kühnsten Züge war es, alle Militärs, alle Offiziere, die eine politische Stellung eingenommen hatten, aus der Regierung zu entfernen. Das ist eine sehr mutige und demokratische Haltung, denn dadurch wurde der Anteil derjenigen in der Regierung reduziert, die sich schon an das süße Leben gewöhnt hatten. Das war ein wunderbarer Zug.
Bereits in seiner Antrittsrede vor 3 Jahren hatte Obasanjo die Absetzung der Generäle und Offiziere angekündigt, die in der Staatsführung vertreten waren. Innerhalb von wenigen Tagen schickte der neue Präsident knapp 200 Regierungsmitglieder aus den Reihen der Militärs in Pension. Den Senatspräsidenten Huba Okadigbo brachte Obasanjo erst wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht und enthob ihn dann seiner Position, weil er die 32 Dienstlimousinen im Gesamtwert von $1,2 Millionen für unangemessen hielt. Und der Sohn des früheren, 1998 gestorbenen Militärdiktators Sani Abacha sowie der ehemalige Sicherheitschef Abachas müssen sich vor dem obersten Gerichtshof in Lagos wegen Beihilfe zum Mord an mehreren Oppositionellen verantworten. Traurige Berühmtheit erlangte das mit etwa 110 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Afrikas 1995 durch die Hinrichtung des Schriftstellers und Bürgerrechtlers Ken Saro Wiwa. Mit seinen Protesten gegen die Umweltzerstörung hätte er das Überleben der korrupten Militärklique gefährdet. Auch Journalisten, Oppositionspolitiker und weniger willfährige Militärs wurden unter Abacha zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Darunter der jetzige Präsident Obasanjo selbst, der erst 1997 freikam, sowie der einstmals aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat Moshood Abiola, der in der Haft 1998 einen mysteriösen Tod starb. Obwohl sich Nigeria rühmen kann, der weltweit sechstgrößte Erdölproduzent zu sein, herrscht im Land seit Jahren Benzinknappheit. Nur noch eine der vier nigerianischen Raffinerien ist betriebsfähig, und auch diese kann nicht mit voller Leistung produzieren. Reparaturen unterblieben in den vergangenen Jahren ebenso wie Neuinvestitionen. Nigeria, der Wirtschaftsgigant, ist vollständig importabhängig. Seit den 70er Jahren verdoppelte sich die Zahl der Einwohner, aber die landwirtschaftlich genutzte Fläche wurde zugunsten der Erdölförderung halbiert. In den vergangenen Monaten hat sich der Preis für Grundnahrungsmittel mehr als verdoppelt. Löhne und Gehälter können damit nicht Schritt halten. Wegen der desaströsen Wirtschaftslage betreibt Obasanjo die Privatisierung von 566 Staatsbetrieben und muss sich dafür den Ausverkauf der heimischen Wirtschaft vorhalten lassen. Aber nach wie vor belaufen sich Nigerias Auslandsschulden auf 30 Milliarden Dollar. Und Obasanjo hat es nicht geschafft, internationale Investoren vom Standort Nigeria zu überzeugen. Noch immer ist es nicht gelungen, die geschätzten 2 Milliarden Dollar ins Land zurückzuholen, die General Abacha während seiner Regierungszeit ins Ausland geschafft haben soll. Weitere 3,5 Milliarden hinterzogene Dollar werden auf Auslandskonten vermutet, in Deutschland, in Liechtenstein und der Schweiz. Dort wurden bereits 1,3 Milliarden Dollar eingefroren, die dem Abacha-Clan zugerechnet werden. Ein kleiner Teil davon wurde an die nigerianische Zentralbank zurücküberwiesen. Die entmachtete politische Führung der Militärs intrigiert indes massiv gegen Obasanjos Fortschritte bei der Aufdeckung und Strafverfolgung der jahrzehntelangen Misswirtschaft.
But of course this has created a problem in the sense that this is now a restless elite.
Das hat natürlich ein Problem geschaffen in dem Sinne, dass jetzt diese Elite unermüdlich bemüht ist, um auf dem einen oder anderen Weg zurück in den Schoß der Macht zu kommen. Entweder indem Wahlen gefälscht werden oder durch die korrupten und hegemonialen Strömungen in der Nation. Daher gibt es diese kontraproduktive, aber noch sehr starke und einflussreiche politische Gruppe, die es negativen Kräften in der Gesellschaft ermöglicht, die Demokratie zu unterminieren. Auch die Antikorruptionsbemühungen haben diese Leute getroffen, denn bei manchen von ihnen wurden Millionen entdeckt und sie fürchten, dass weitere Millionen entdeckt werden. Das mögen diese Leute aber gar nicht und säen Chaos, wo immer sie können.
Die ethnischen Unruhen, die seit Anfang der 90er Jahre Nigeria erschütterten, haben nichts an Härte verloren. Im Gegenteil. Inzwischen sind es jedoch seltener die Ogoni im Niger-Delta, die sich gegen die Zerstörung ihrer Umwelt durch Ölkonzerne zur Wehr setzen. Stattdessen bekriegen sich untereinander die Völker der Tiv und der Yukun, der Asara und der Tiv, der Yoruba und der Hausa und der Ibo sowie der Ijaf und der Itsekiri. Politische Beobachter sehen in den gewaltsamen Unruhen den Ausdruck der Enttäuschung über ausbleibende Fortschritte. Aus der Sicht der einfachen Leute hat das demokratische Regierungssystem zu nichts weiter geführt als zur Wahlfälschung durch korrupte Eliten, zu Gewalt und zur Bereicherung der ohnehin Begüterten. Ein Problem auch für Nobelpreisträger Wole Soyinka.
So you have today a country which is very fragmented, very divided, more divided than at any time.
Sie finden heute also ein Land vor, das sehr fragmentiert, zersplittert ist, mehr denn je seit dem Bürgerkrieg, und ein Land, in dem sich die verschiedenen Teile gegenseitig beäugen. Deshalb funktionieren viele der Programme nicht, die Obasanjo beabsichtigt haben mag, um eine Zusammenarbeit innerhalb des Landes herbeizuführen.
Ein Zeichen dafür: schwere Ausschreitungen im Norden des Landes. Allein 2000 Menschen sollen dort im Bundesstaat Kaduna seit Obasanjos Amtsantritt bei pogromartigen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Moslems ums Leben gekommen sein. 12 der 36 Bundesstaaten Nigerias sind auf Distanz zur Zentralregierung in Abuja gegangen und ersetzten schon 1999, 3 Monate nach Obasanjos Amtsantritt, die staatliche Gesetzgebung durch die Scharia als alleinige Rechtsgrundlage. Dabei, so steht es in der Verfassung, darf die Scharia bei Gericht nur auf Antrag beider Parteien und nur in zivilrechtlichen Fragen Anwendung finden. Laut Verfassung ist Nigeria eindeutig ein säkularer Staat.
Die Scharia selbst ist verfassungsgemäß. Aber die Scharia-Befugnisse und der Geltungsbereich der Scharia sind in der Verfassung genauestens festgeschrieben. Privatrechtliche, zivile Angelegenheiten, Eigentumsfragen, Hochzeiten, Hinterlassenschaften. Derlei wurde schon immer durch die Scharia geregelt. Was diese islamischen Staaten nun verfassungswidrig eingeführt haben, sind allgemeingültige kriminelle Sanktionen gegen die Bevölkerung. Zusätzlich wurden Gebiete einbezogen, die laut Verfassung bisher nicht im Einzugsbereich der Scharia lagen. Nur deshalb, um die Scharia zu einem politischen Instrument zu wandeln, das dazu benutzt werden kann, die gesamte Bevölkerung zu unterdrücken und zu terrorisieren.
Die Rechtsprechung der Scharia sieht drakonische Strafen vor. Dieben darf die Hand abgehackt, Ehebrecher dürfen gesteinigt oder enthauptet werden. Tatsächlich wurde im nördlichen Bundesstaat Zamfara einem Viehdieb die rechte Hand amputiert, wurde eine Frau wegen Unzucht zu 100 Peitschenhieben verurteilt, erhielt ein 15-jähriges Mädchen 80 Peitschenhiebe, weil sie ein uneheliches Kind gebar. Zudem müssen Männer und Frauen in Zamfara getrennte öffentliche Verkehrsmittel benutzen, denn Frauen dürfen sich nicht in Begleitung fremder Männer befinden. Prostitution, Alkohol und Glücksspiel sind verboten und das Fernbleiben vom Gebet wird mit Lohnabzügen geahndet. In den Radioprogrammen des Bundesstaates Zamfara laufen nur noch islamische Programme mit der Begründung, dass es für andere Sendungen ohnehin keine Hörer gebe. Und die einzige Unterrichtssprache an den Schulen ist per Gouverneursverfügung das Arabische. Rise up to dance to my new Fuji garbage. Rise up to dance to my new Fuji garbage. Angeblich werden Christen von der Anwendung der Scharia verschont. Doch das bezweifelt Schriftsteller Wole Soyinka. Tatsächlich wissen die nigerianischen Strafrichter der 12 nördlichen islamischen Bundesstaaten selbst nicht mehr so genau, wann sie wem gegenüber welche Gesetze anwenden sollen.
You, for instance, you go to this area and maybe you carry on your motorcycle a woman.
Gingen Sie zum Beispiel in dieses Gebiet und würden auf Ihrem Motorroller eine Frau mitnehmen, dann könnten Ihnen und der Frau 40 Peitschenhiebe öffentlich verordnet werden. Obwohl die Gouverneure richtigerweise sagen, dass Nicht-Muslime der Scharia-Rechtsprechung nicht unterstellt sind und die Scharia nur für Moslems gilt, drang der Gouverneur des Bundesstaats Kano mit seinen Helfeshelfern in die Hotels ein und ließ den Alkohol rauswerfen und verhaftete die Hotelbesitzer.
Für internationales Aufsehen sorgte jüngst das Schicksal der 35-jährigen Safiatu Husseini, die im Oktober 2001 im nördlichen Bundesstaat Sokoto zum Tod durch Steinigung verurteilt worden war. Zahlreiche Frauengruppen, Menschenrechtsorganisationen und auch die Europäische Union protestierten gegen das Todesurteil. Husseinis Freispruch vor knapp einem Monat hat auch innerhalb Nigerias zu einer Diskussion um die Verfassung des Landes geführt. Wole Soyinka betrachtet das Problem prinzipiell und wirft den 12 Bundesstaaten, die die Scharia einführten, Separatismus vor.
As far as I'm concerned, those states have seceded from Nigeria because there's only one thing which binds a nation.
Diese Staaten haben sich meiner Meinung nach aus Nigerias Staatenbund gelöst, denn es gibt nur einen Band, das all diese Staaten zusammenhält, und das ist die gemeinsam ausgehandelte Verfassung. Und wenn man einseitig gegen die Verfassung handelt, bringt man damit zum Ausdruck, dass man nicht länger Teil der Nation ist. Das ist ganz freimütig meine politische Analyse dessen, was in Nigeria zurzeit vor sich geht.
Der Islam kann in Nigeria auf eine lange historische Entwicklung zurückblicken, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Regionale und lokale Faktoren beeinflussten diese Entwicklung, die über die Jahrhunderte eine starke und nicht unvermögende islamische Mittelschicht in Nigeria hervorbrachte. Erst die wirtschaftliche Dauerkrise Nigerias in den 80er Jahren und ihre Ursachen in Korruption und Misswirtschaft provozierten damals eine Radikalisierung vieler muslimischer Jugendlicher. Zahlreiche als religiös begründete Unruhen dieser Jahre richteten sich vor allem gegen die politische Unkultur des Landes. Zugleich wurden gerade zu Beginn der 90er Jahre die christlichen Missionsbestrebungen im Norden Nigerias forciert, so dass die islamische Mehrheit durch eine selbstbewusste Christianisierung beunruhigt wurde. Noch im Jahr 2000 rief der umstrittene deutsche christliche Fundamentalistenprediger Reinhard Bonke zu einem großen Millenniumskreuzzug durch Nigeria auf. Nun versucht die alte entmachtete Elite Nigerias, diese alten Ängste vor einem allzu starken christlichen Süden anzuschüren und zu instrumentalisieren. Denn für die abgesetzte nigerianische Führungsriege von gestern ist die Islamisierung lediglich ein Mittel, um gegen ihre von Obasanjo betriebene Entmachtung vorzugehen.
Als Ergebnis der demokratischen Errungenschaften und des Transfers der Macht fühlen sich diejenigen bedroht, die es gewohnt waren, die Macht für sich zu monopolisieren. Daher gibt es eine Allianz so vieler entmachteter Kräfte, ob im Militär oder in den nördlichen Teilen des Landes. Diese anhaltende Zusammenarbeit dient dazu, die Nation zu destabilisieren. Genau das hat zu der sehr künstlichen Einführung des Scharia-Rechts in bestimmten Teilen des Landes geführt. Das ist keine religiöse, sondern eine politische Angelegenheit. Das sind Versuche, in Gebieten mit dieser religiösen Grundhaltung einen Einfluss zu gewinnen und diesen zu nutzen, um dauerhaft eine Zone zu schaffen, die gegen die Zentralregierung opponiert.
Bis zum Amtsantritt Obasanjos im Mai 1999 lag das wahre Zentrum der politischen Macht im Norden des Landes. Zwar bildet die Hafenstadt Lagos das wirtschaftliche Herz im Süden Nigerias und werden die Regierungsgeschäfte von der Hauptstadt Abuja im Zentrum des Landes aus erledigt, doch bestimmten jahrzehntelang die Mitglieder der Militärakademie im islamischen Bundesstaat Kaduna über die Zusammensetzung und den Kurs der Regierung. Mit dem Ende der Militärdiktatur riss dieser Faden der sogenannten Kaduna-Mafia zum höchsten Amt des Landes, und die Politiker des Nordens müssen nun andere Wege suchen, um die Politik nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen. Sie setzen dabei auf die Karte der Religion und diffamieren Obasanjo, einen bekennenden Christen aus dem Süden Nigerias, als Handlanger der westlichen, der christlichen Welt, die in Zeiten der Globalisierung für Kapitalisierung und moralische Entwertung stehe. Die Islamisten dagegen versprechen Recht, Ordnung, Sitte und Gerechtigkeit. Nach den Jahrzehnten des wirtschaftlichen Niedergangs, der staatlichen Willkür und der schier grenzenlosen Korruption unter einem vom christlichen Westen geduldeten Regime gilt ihnen der Islam als Garant für einen moralischen Neuanfang in Nigeria. Vermutlich war es die Furcht vor vorgeblich religiös motivierten Ausschreitungen, die Obasanjo dazu bewog, die islamistische Politik der 12 nördlichen nigerianischen Bundesstaaten zu dulden, wenngleich er die Einführung der Scharia dort für ungültig erklärte. Nun soll ein gemeinsamer Ausschuss von Christen und Muslimen prüfen, wie die entstandenen Probleme gelöst werden könnten.
This is one of the failures, very serious failures of the president.
Das ist eines der ernsthaftesten Versagen des Präsidenten. Ich denke, er fühlte sich gehemmt, weil er Christ und nicht nur Christ, sondern ein überzeugter, wiedergeborener Christ ist, was er auch öffentlich bekennt. Er trägt seinen neuen christlichen Glauben auf der Stirn. Und ich denke, er ließ sich in die Irre führen, als er dachte, es könnte ein Fehler sein, unwiderruflich auf der Verfassung zu beharren und gegen diesen Verfassungsbruch vorzugehen.
Hinzu kommt, dass Obasanjo die Instrumentalisierung der Religion nicht nur unterschätzt, sondern dass er seine Fähigkeiten zur Vermittlung zwischen der Zentralregierung und den Bundesstaaten offenbar überschätzt hat. Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka sieht die Gründe dafür in der Biografie des Präsidenten, der unter dem Militärdiktator Sani Abacha als Befürworter und Wegbereiter der Demokratie inhaftiert und zum Tode verurteilt worden war.
And then unfortunately he himself is a creature who is so convinced.
Unglücklicherweise ist er selbst eine Kreatur, die von sich sehr überzeugt ist. Man kann das in gewisser Weise verstehen, wenn man die Umstände bedenkt, unter denen er an die Macht kam. Er stand wirklich schon an der Pforte zum Jenseits, denn Abacha wollte ihn hinrichten und warf ihn ins Gefängnis, obwohl er Staatsoberhaupt war. Man kann verstehen, dass er glaubt, die Hand des Schicksals würde ihn behüten. Die Folge ist, dass er meint, er stände per Telefon andauernd mit Gott in Verbindung, damit dieser ihm Anweisungen gibt. Und so verliert Obasanjo den Blick auf das, was tatsächlich passiert.
Angesichts der Zerrissenheit Nigerias erscheint ein anderes Projekt umso schwieriger. Die von vielen Oppositionellen geforderte und von Obasanjo versprochene Aufarbeitung der Militärvergangenheit Nigerias. Immerhin hat Obasanjo mit der sogenannten Oputa-Kommission ein Forum geschaffen, das ungefähr der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika entspricht. Diese Untersuchungskommission unter Vorsitz des pensionierten Richters am obersten Gerichtshof, Chukwudifu Oputa, und dem Generalsekretär der katholischen Kirche Nigerias soll Vergehen gegen die Menschenrechte bis Januar 1966 zurückverfolgen. In seinem jüngsten Buch »Die Last des Erinnerns« unterstreicht Soyinka die Bedeutung dieses langen Zeitraums.
Die Zeitspanne, mit der sich die Untersuchungskommission beschäftigt, ist über die letzte brutale Diktatur des Landes, die von Sani Abacha, hinaus ausgeweitet worden, um auch jene Verbrechen einzuschließen, die unter den verschiedenen Regierungen seit dem ersten Militärputsch 1966 begangen worden sind. Hierbei handelt es sich um ein mutiges Vorgehen, das ich vor allem deshalb belobigen muss, weil es auch die frühere Verantwortung des heutigen Staatsoberhauptes Olusegun Obasanjo einschließt, als dieser selbst Militärdiktator war.
Rund 11.000 Fälle von Menschenrechtsverletzungen allein aus den vergangenen 15 Jahren liegen der Oputa-Kommission vor. Sie soll willkürliche Verhaftungen und Misshandlungen aufklären, besonders die Hintergründe von Hinrichtungen und politischen Morden während der Abacha-Herrschaft. Die achtköpfige Kommission soll verantwortliche Personen, Behörden oder Institutionen benennen und die Auswirkungen auf Opfer und Gesellschaft erörtern. Außerdem soll sie die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit ausgleichen und ihre Wiederholung für die Zukunft ausschließen. Aber nur 200 Petitionen wurde nachgegangen. Nur 5 große öffentliche Anhörungen fanden statt. Für mehr fehlte das Geld. Außerdem folgten prominente Militärs den Vorladungen nur zögerlich, bis Obasanjo vor gut einem halben Jahr selbst mit gutem Beispiel voranging und sich in eigener Sache befragen ließ.
Hier handelt es sich in der Tat um eine Wasserscheide in der Geschichte der Nation. Bis Obasanjo persönlich im Gericht erschien, hatten ein oder zwei der früheren Militärdiktatoren und andere hochrangige Militärs bereits ihre Absicht kundgetan, die Autorität der Kommission herauszufordern, wenn sie denn vorgeladen würden. Da jetzt aber der amtierende Staatschef persönlich vor Gericht erschien, müssen wir abwarten, ob ein Vertreter dieser arroganten Spezies es wagt, den Mantel der Immunität für sich in Anspruch zu nehmen, den sie ja stets als Schutzpanzer der Straflosigkeit verstehen.
Auch der Schriftsteller Wole Soyinka zählt zu den Opfern der Militärdiktatur. Als Soyinka im Jahr 1994 von einem von Abacha angeordneten Mordkomplott gegen ihn erfuhr, verließ er Nigeria und kehrte erst vor 4 Jahren wieder aus den USA zurück. Bis 1984 hatte Soyinka in Nigeria an den Universitäten Ibadan, Lagos und Ife Literatur unterrichtet. Er hat mit seinen Dramen, Gedichten und Romanen die geistige Landschaft Nigerias geprägt, auch noch in den Jahren seines Exils.
Ich denke, ich habe eine sehr gute Leserschaft zu Hause, solange ein Buch nicht verboten ist. Aber selbst wenn ein Buch verboten ist, stellt man immer wieder fest, dass es irgendwie ins Land gelangt und sei es als Fotokopie. Selbst unter Abacha war es so, dass zum Beispiel die Zeitungsverkäufer an den Kreuzungen eine legale Zeitung aufklappten und darin dann ein verbotenes Buch anboten, sowie Pornografie.
In seinem Buch »Die Last des Erinnerns« betont Soyinka die moralische Bedeutung einer Vergangenheitsbewältigung in Nigeria. Soyinka sieht den Umgang mit der Vergangenheit auch als Verantwortung vor der Geschichte.
Memory must never be suppressed. All one can do is
Erinnerung sollte niemals unterdrückt werden. Alles, was wir tun können, ist, durch ein konsequentes Besinnen eben diesen Schmutzfleck von unserem Erinnern wegzunehmen. Das Falsche wäre eine Lobotomie, eine Gehirnoperation, denn dann würde sich die Geschichte immer wieder wiederholen. Und ich glaube nicht, dass dieser statische Zustand Fortschritt erlauben würde. Erinnerung ist unvermeidlich. Wir müssen uns zum Beispiel daran erinnern, was es war, dass nach dem Ende des Bürgerkriegs in Nigeria ein neues Zusammenleben ehemals zerstrittener wieder ermöglichte.
Während die einen Sühne für die Verbrechen der Militärs verlangen, beanspruchen die Militärs selbst Straffreiheit. Soyinka sieht das Problem praktisch. Wie kann man ein Verbrechen sühnen und gerade dadurch die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben schaffen?
During the Abacha period, for instance, I was subjected to one of the most villainous forms of slander.
Während der Abacha-Periode zum Beispiel war ich einer der schlimmsten Formen der Verleumdung ausgeliefert. Abachas Regime veröffentlichte farbige Hochglanzbroschüren mit einem vollkommen erfundenen Bericht über das skandalöse Leben eines gewissen Wole Soyinka. Dieser Bericht, das Werk eines kranken Gehirns, wurde für viel Geld durch die nigerianischen Botschaften weltweit verteilt. An Institutionen wie Menschenrechtsorganisationen oder Befreiungsbewegungen. Was tun? Jetzt gibt es diese Oputa-Kommission in Nigeria. Soll ich da hingehen und sagen, dass ich gerne so und so viel Geld haben möchte als Entschädigung für die Verletzung meiner Menschenwürde? Nein, unter diesen Umständen kann man nicht über Geld reden. Eine materielle Entschädigung für diese erheblichen Beeinträchtigungen meines Lebens ist nicht möglich. Aber es geht darum, darunter einen Schlussstrich zu ziehen, und deshalb werde ich vor der Oputa-Kommission aussagen. Und diese Kommission wird darüber beraten, welches der beste Weg ist, um eine Art Ausgleich für die Missachtung meiner Menschenwürde zu finden.
Soyinka fordert eine Geste der Wiedergutmachung, ein Zeichen der Reue, das einen Wiederanfang erlaubt. Eine Versöhnung ohne Preis darf es ihm zufolge aber nicht geben.
Nachdem eine Journalistin, die unter Abacha im Gefängnis brutal gefoltert worden war, vor dieser Oputa-Kommission aussagte, machte ihr Folterer seine Aussage. Für mich war es eine der obszönsten Szenen, als diese Journalistin zu ihrem Folterer ging und ihn umarmte. Auf Drängen eines Kommissionsmitglieds, ob sie dem Folterer vergeben und ihn umarmen könne. Ich finde das sehr oberflächlich und aufgesetzt. Etwas fehlte da. Es gab nicht das geringste Anzeichen von Bedauern auf Seiten des Folterers, kein Angebot irgendeiner Art von Wiedergutmachung. Ich hätte ihm sofort ins Gesicht geschlagen, denn das war nicht ehrlich von ihm. Das war kein Bedauern, das war arrogant. Das war eine Fortsetzung des Traumas, das er verursacht hatte. Ja, es muss Versöhnung geben, denn man muss weiter zusammenleben können. Aber ohne dieses Element an Wiedergutmachung handelt es sich um ein Kartenhaus, das zusammenbrechen wird.
Deshalb will die intellektuelle Elite des Landes weitergehen, als nur eine Kommission einzurichten. Sie dringt auf eine souveräne Nationalkonferenz, um eine neue Verfassung auszuarbeiten. Aber Obasanjo schenkt dem vorerst kein Gehör, weil er die Gefahr eines blamablen Scheiterns in dieser verfahrenen Situation noch für zu groß hält. Die Gouverneure des Nordens sehen in dieser Forderung ohnehin nur einen weiteren Trick, durch den die politische Macht weiter in den Süden Nigerias verschoben werden soll. In einem Jahr stehen die nächsten Präsidentschaftswahlen bevor. Noch zeichnet sich nicht ab, wer gegen Obasanjo antreten wird. Politische Experten befürchten, dass Ibrahim Babangida, ein ehemaliger Militärdiktator, die Unentschlossenheit der Opposition für sich zu nutzen versteht. Babangida gilt zwar als äußerst unbeliebt, weil unter seiner Ägide die Korruption dramatisch gedieh, aber er zählt auch zu den reichsten Männern Nigerias und weiß einen mächtigen Partner hinter sich, Nigerias islamischen Norden.
Sie hörten Das Pulverfass am Golf von Guinea, die politische Lage in Nigeria, 3 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur, von Manfred Leumeier.